NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 2. November 1755. Der Geburtstag der französischen Königin Marie Antoinette.
Den hätte sie gern geheiratet, den Wunderknaben aus Salzburg. Kaum hatte am 13. Oktober 1762 der sechsjährige Mozart sein Konzert vor Kaiserin Maria Theresia beendet, da tanzte und sprang die kleine Prinzessin Maria Antonia um Etikette unbekümmert mit Mozart zusammen durch Schloss Schönbrunn. Sie war ja fast gleich alt wie er. Da passierte es, dass der kleine Wolfgang über den Ziersäbel, den man ihm umgehängt hatte, stolperte. Auf die Nase fiel der Wunderknabe und alle lachten. Maria Antonia lachte nicht. Sie ging auf den Blamierten zu und half ihm auf. Gerührt, so wird berichtet, sah er sie an.
»Du bist anders als die anderen. Du bist lieb. Wenn ich einmal groß bin, will ich dich heiraten.«
Heiraten, das war die klassische Beschäftigung am Hof in Wien. »Bella gerant alii, tu Felix Austria nube.« »Kriege, mögen die anderen führen.« Du glückliches Österreich, heirate. Aber nicht nur Österreichs Glück hatte Maria Theresia im Sinn, als sie alles daran setzte, ihre 14-jährige Maria Antonia mit dem 15-jährigen Dauphin, dem Kronprinzen von Frankreich, zu verheiraten. Wenn sich die beiden Großmächte Österreich und Frankreich vermählten, dann, so hoffte Maria Theresia, blieben dem Kontinent all die verheerenden Kriege künftig erspart. An ganz Europas Glück hatte die Kaiserin gedacht, an eines nicht, an das persönliche Glück ihres Kindes Maria Antonia. Der Schock war entsetzlich. Als Maria Antoinette am 16. Mai 1770 in Versailles mit ihm zum Traualtar trat, musste sie erkennen, dass dieser Bräutigam gewiss der künftige König von Frankreich war, jedoch zugleich das absolute Gegenteil ihrer Mädchenträume. Ein dicker, plumper, eigenbrötlerischer, linkischer Teenager war das, menschenscheu, langsam von Begriff, geistlos und vor allem eins, total unmusikalisch. Bei Konzerten pflegte Ludwig erst laut zu gähnen und dann vor schierer Langeweile einzuschlafen. Kein Wunder, dass er selbst bald als langweilig galt. Am langweiligsten in jenem Punkt, der die Ehre eines Mannes am empfindlichsten berührt. Jedenfalls findet sich in seinem Tagebuch am Morgen nach der Hochzeitsnacht in Versailles ein einziges Wort. Rien. Das heißt auf Deutsch, da war nichts. Dieses Rien hat der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig zu einem ganzen Bestseller aufgebauscht. 7 Jahre lang, 5 Jahre lang als Thronfolger, danach noch 2 Jahre lang als König, habe jung Louis Nacht für Nacht sich erfolglos bemüht, Marie Antoinette seine Männlichkeit zu beweisen. Insgesamt, Originalton Stefan Zweig,
2000 Nächte lang.
Und es war 2000 Mal Rien. Stefan Zweig hat seinen Roman 1932 in Wien geschrieben, zu einer Zeit, als ein anderer Wiener, Sigmund Freud, als Psychopapst die Seelen der westlichen Welt beherrschte. Dass das männliche Versagen des 16. Louis die abgründige Ursache für die französische Revolution und den blutigen Untergang des französischen Königtums gewesen sei, diese These von Stefan Zweig wurde für Generationen zum psychoanalytischen Geschichtsdogma. Das 21. Jahrhundert musste kommen, bis eine französische Historikerin, Simone Berthier, es wagte, die These von Ludwigs 2000-facher Unmännlichkeit als das zu entlarven, was sie ist, eine österreichische Fabel. Berthier stützt sich dabei auf den glaubwürdigsten Zeugen, nämlich auf Marie Antoinettes eigenen Bruder Josef, Mitregent an Maria Theresias Seite und als Josef II. Zu der Zeit bereits deutscher Kaiser. Der kannte sein Schwesterlein von Kindsbeinen auf. In 20 Jahren hatte Kaiserin Maria Theresia 16 Kinder geboren, eins nach dem anderen. Schon 2 Stunden nach der Entbindung saß sie wieder am Schreibtisch, um zu regieren, ihre vielen Kinder selbst zu erziehen. Dafür hatte sie keine Zeit. Dabei war sie für ganz strenge Erziehung. Die überließ sie aber einem Schwarm von Lehrern, Gouvernanten und Priestern. Die outgesourcete autoritäre Erziehung misslang. Die Kinder selber schlossen sich zusammen zu einer ganz unköniglichen Kinderwande, wie sie sich sonst nicht in Schlössern bildet, wohl aber an jeder Straßenecke. Unter den Mädchen war Maria Antonia die Jüngste. Komplizenhaft deckten die älteren Geschwister sie bei all ihren Streichen, Faulenzereien und Lügen. Mochte Louis ein langweiliger Trottel sein, seine allzu junge österreichische Gattin war eine leichtsinnige, widerspenstische, ungezogene Göre. Angesprochen auf ihr Eheleben, pflegte sie vielsagend zu seufzen: «Le pauvre homme, der arme Mann!» und merkte nicht, was sie damit bei einem so spottlustigen Volk wie den Franzosen anrichtete. In unzähligen Liedchen und Schwänken wurde Louis XVI zum nationalen Gelächter. Heimlich fragt sich jedermann, ob König Louis wirklich kann. Le roi peut-il? Ne peut-il pas? Noch respektloser als die Straßensänger waren die französischen Gazetten, die aber las man auch am Hof in Wien. Kaiserin Maria Theresia wurde unruhig. Mit einer langen Reihe eindringlicher Briefe versuchte sie, die verpasste autoritäre Erziehung ihrer Tochter nachzuholen. Aus Angst, die Mutter könne auf die Idee kommen, das eheliche Debakel liege nicht an ihm, sondern an ihr selbst, gab Marie Antoinette ein neues Gerücht nach Wien durch. Impotent sei Louis eigentlich nicht. Er leide nur an einer äußerst schmerzhaften Missbildung der Vorhaut, genannt Phimose. Die könnte wohl behoben werden, nämlich durch die jüdische Operation, das heißt durch Beschneidung. Leider aber habe Louis vor dem Skalpell noch mehr Angst als vor allem anderen. Jetzt machte sich die Mutter in Wien politische Sorgen. Blieb die Ehe in Versailles weiter unvollzogen, so konnte sie kirchlich annulliert werden und die österreichisch-französische Allianz würde wahrscheinlich zerbrechen. In dieser Notlage erbot sich ihr Sohn, Kaiser Joseph II., nach Versailles zu fahren und dort persönlich nachzusehen, was los sei im Ehebett seiner ungezogenen kleinen Schwester. Als Bildungsreisender getarnt, unter dem Namen Graf von Falkenstein, beginnt der deutsche Kaiser am 18. April 1777 seine investigative Mission in Versailles. 6 Wochen wird sie dauern. Seine Beobachtungen fasst der Kaiser zum Schluss in 2 Briefen an seinen Bruder Leopold zusammen. Den französischen König zu beschneiden sei überflüssig, seine Vorhaut sei normal. Wörtlich fährt der Kaiser fort: Er hat starke und wohlgestaltete Erektionen. Er führt sein Glied ein, bleibt vielleicht 2 Minuten lang so, ohne es zu bewegen, zieht sich dann wieder zurück, ohne sich zu entladen. Derweil dauert die Erektion fort. Dann sagt er: Bonsoir. Wie ist so etwas möglich? Rien und bonsoir 7 Jahre lang. Die eigentliche Schuld, findet der Kaiser, liege bei Marie Antoinette. Wörtlich schreibt er: Sie liebt ihn überhaupt nicht. An dem strengen, düsteren Hof in Versailles träumt sie immer noch von Wien, von zärtlichen Liebesworten, von sanften Liebesmelodien, von österreichischem Rokoko. Im Grunde träumt sie noch immer von Mozart. Louis ist das horrende Gegenteil. Sich ihm hingeben zu müssen, empfindet Marie Antoinette, schreibt Simon Berthier, als abominable Corvée, als schauderhafte Fronarbeit. Mit ausgestreckten Krallen pflege sie ihn willkommen zu heißen und sich dann so zu verkrampfen, dass ihrem kräftigen, aber unendlich schüchternen und ungeschickten Gatten nichts anderes mehr einfällt als eben Bonsoir. Was tun? Ungeniert rät Kaiser Joseph seinem königlichen Schwager zu dem, was wir heute Gewalt in der Ehe nennen würden. Nacheinander wird Marie Antoinette jetzt 4 Kinder gebären, 2 werden wegsterben, dennoch hält sie ihre Pflicht für getan. Auch ist Louis unbedacht genug, ihr das Lustschlösslein Petit Trianon zu schenken. Es liegt etwas abseits von Versailles, jedenfalls abseits genug, damit Marie Antoinette sich dort das Leben einrichten kann, nach ihrer ureigenen Fasson. Im Petit Trianon verbittet sie sich alle Ehrbezeigungen, die einer Königin geschuldet sind, mit den Worten «Je ne suis pas la reine, je suis moi». Ich bin nicht die Königin, ich bin ich. Draußen vor dem Schloss lauter künstliche Natur, Büsche, Amortempel, Teiche, verwunschene Grotten, dazu ein künstlicher Bauernhof voll überraschend modernem Öko-Kitsch. Drinnen aber ein Partyleben von raffiniertestem Luxus, Tanzsäle, Spieltische, Bühnen, Billardzimmer, Alkoven. Täglich empfängt sie hier Madame Bertin, die teuerste Modeschöpferin von Paris, Monsieur Böhmer auch, den teuersten Juwelier und vor allem den teuersten Coiffeur, Monsieur Leonard. Turmhohe Frisuren, verschwenderisch verziert mit ganzen Früchtekörben, ja mit ganzen Schiffen, baut er über ihre stolze Stirn auf. An den Spieltischen im Petit Trianon verjuckst sie bis in die hellen Morgenstunden die Privatschatulle ihres sparsamen Gatten. Manchmal bricht sie mitten in der Nacht inkognito auf zu den gewagtesten Maskenbällen von Paris. Was kennt, was weiß die Österreicherin sonst von Frankreich? Rien. Dagegen weiß Frankreich alles über sie. Dafür sorgt vor allem ihr Friseur Leonard. Viel erfahren wir über einen schönen Schweden im Trianon, den Baron von Fersen. Nächtens in ihrem Lustschloss, so erfahren wir weiter, fröne Marie Antoinette in den Armen der Prinzessin Lamballe und der Herzogin de Polignac jenen Lüsten, die sie in den Armen ihres Gatten nicht erlebt hat. Wer bin ich, um über Marie Antoinette zu richten? Gerichtet über Marie Antoinette hat jenes Tribunal in Paris, das die Königin am 16. Oktober 1793, 4 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, auf einem Mistwagen zur Guillotine karren ließ. Als die österreichische Hure, als das Monster, das Schuldsei an allem Unglück Frankreichs, beschimpfte der Pöbel Marie Antoinette. Und es war alles ein einziger Justizirrtum. In Wirklichkeit hat die königliche Hofhaltung selbst in Marie Antoinettes verschwenderischen Jahren nie mehr als 6% des französischen Staatshaushaltes gekostet. Ruiniert haben Frankreich die kostspieligen, sinnlosen Kriege seiner Könige. Doch so viele Justizirrtümer das Gericht bei diesem Todesurteil begangen hat. Sein größter Irrtum war, dass es sich für ein Revolutionsgericht hielt. Nichts war revolutionär an Robespierres mörderischer Terreur. Die einzige wahrhaft revolutionäre Gestalt in jener verrückten Zeit war sie, Marie Antoinette. Was immer ihre Fehler, ihre Fehltritte waren, mit ihr, der widerspenstischen Königin in Versailles, beginnt die moderne Rebellion der Frau. Je ne suis pas la reine, je suis moi. Ich bin nicht die Königin, ich bin ich.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Königin Marie Antoinette, die am 2. November 1755 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.